Das Thema ist bereits am Bildschirm. Trotzdem wird es Weihnachten für die Gemeinde. Wie wir gelesen haben, es war dunkel. Und zwar dunkle Nacht, als Jesus geboren wurde. Eine tief dunkle Nacht. Und Jesaja schreibt, dass das Volk damals im Finstern oder in der Finsternis lebte. Denn seit fast 500 Jahren, seit dem damaligen Ruf zur Umkehr vom Prophet Maleachi, schien Gott zu schweigen. Stille, dunkel, keine Information. Es war eine Zeit der Blindheit. Nur sehr wenige Menschen in Israel erwarteten aktiv die Ankunft Jesu oder die Ankunft des Messias, des Erlösers. Und religiös gesehen waren es die Pharisäer, die schalteten und walteten, so wie sie es als für richtig hielten, aber nicht so, wie es Gott gefiel. Jesus kam als Licht für die Menschen, zu den Menschen, aber, so sagt es Johannes, die Finsternis hatte es nicht begriffen, nicht gecheckt, nicht erkannt. Er kam zu den Seinen, aber sie nahmen ihn nicht auf. Trotz der geistlichen Finsternis wurde es Licht. Wurde es Weihnachten, trotz dem Dunkel, trotz der Finsternis. Und Jesaja hat gesagt, es wird nicht dunkel bleiben. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, als er Jesus ankündigte. Jesus kam in diese Welt, obwohl die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Er war nicht willkommen, er war nicht erwünscht. Er liebte uns trotzdem, trotz unserer großen Schuld. Er starb für uns, obwohl dies in den Augen ganz vieler Menschen keinen Sinn macht. Oder wie es Paulus später schreibt, es nicht der menschlichen Logik irgendwie entspricht. Es ist eine Torheit. Trotzdem kam Jesus Christus. Trotzdem wurde es Weihnachten. Und wir können eigentlich nur sagen, Halleluja. Es wurde Weihnachten. Es gab diese Holy Night, diese stille Nacht, als Jesus auf die Welt kam. In wenigen Tagen versammeln sich viele Menschen zu Hause, in der Familie, feiern Weihnachten. Weihnachtsgeschenke werden vermutlich ausgetauscht. Man will sich eine Freude machen, die Weihnachtsgeschichte wird erzählt, es gibt ein feines Essen, möglicherweise, gestresste Hausfrauen, Hektik und, was noch alles gemacht werden muss und so weiter. In den Gemeinden werden feierliche Gottesdienste gestaltet, wie heute Morgen, ich fühle mich sehr wohl. Vielen Dank für all die Sänger und Musiker und Techniker und Mitarbeiter, es ist wunderbar, es ist ein Vorrecht. Vielleicht kennen Sie das evangelische Wochenmagazin IDEA. Die haben am 15. Dezember, also vor 4 Tagen, ein Interview veröffentlicht mit Altbundesrat Adolf Oegi, ein Schweizer Urgestein aus Kandersteg. Unter anderem wurde ihm die Frage gestellt, was würden Sie in einer Weihnachtspredigt betonen? Seine Antwort war: Hoffnung, Zuversicht, der Glaube an eine bessere Zukunft und die Aufforderung, den Glauben zu leben. Es ist interessant, dass er als erstes gesagt hat, Hoffnung. Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit. Und sogar Menschen, die sonst keine Beziehung zu einer Kirche haben, wissen irgendwie noch darum, dass das Weihnachtsgeschehen mit Jesus Christus etwas zu tun hat. Auch Menschen, die nie in die Kirche gehen, auch Menschen, die vielleicht aus dem Ausland in unsere Kultur, in unser Weihnachtsgeschehen hineingenommen werden und das vielleicht das erste Mal erleben hier unter uns. Aber es gibt auch ganz viele Misstöne oder Nebenerscheinungen, die irgendwie in Verbindung mit Weihnachten ja, da sind einfach. Wenn Sie ins Glattzentrum gehen, ich bin von Schwamendingen ursprünglich, vor über 50 Jahren, dann ertönt weihnachtliche Musik, manchmal mit klar christlichen Texten, und es wird einfach Stimmung gemacht. Aber warum? Während die Menschen letztlich dem König Kommerz dienen oder huldigen. Viele Menschen, viele Geschäfte machen in diesen Tagen so viel Umsatz wie sonst nur auf mehrere Monate verteilt. Das Geschäft läuft. Konsum und Genuss sind für viele Menschen das Wichtigste im Leben und vermitteln das trügerische Gefühl zu leben. Und das Weihnachtsgeschäft ist so eine dieser Nebenerscheinungen. Eine weitere Nebenerscheinung könnte sein, dass wir alle Traditionen folgen, bewusst, unbewusst, viele Leute mehr als andere, die rund um Weihnachten entstanden sind. In diesen über 40 Jahren in Italien haben wir immer wieder an Weihnachten Folgendes festgestellt. Es wird die Mitternachtsmesse gelesen am 24.12. um Mitternacht oder vor Mitternacht, je nach Kirche. Und am Schluss der Mitternachtsmesse, möglichst um Mitternacht rum, wird das Jesuskindlein in die Krippe hineingelegt. Das ist eine Tradition in Italien. Vielleicht nicht nur. Manche Traditionen erinnern uns an etwas Wichtiges, an etwas Richtiges. Aber dann gibt es auch ganz viele Traditionen, die absolut nichts mit Jesus zu tun haben. Ich denke nur an eine ebenso bekannte Tradition, wie zum Beispiel diejenige, in der der Weihnachtsmann, hat nichts mit Jesus zu tun, vielleicht noch als Samichlaus verkleidet, am heiligen Abend auf dem Schlitten kommt und den braven Kindern Geschenke bringt und den nicht braven Kindern eine Rute. Das ist eine Tradition. Das ist eine Nebenerscheinung. Eine weitere Tradition oder etwas, was bereits zur Tradition geworden ist, dass man an Weihnachten zusätzliche, aber auch willkommene Feier- oder freie Tage bekommt. Gestern war das Wetter wunderschön. Wir haben am Nachmittag ein paar Schritte gemacht. Wir haben so in den blauen Himmel geschaut. Und was haben wir gesehen? Es gab verschiedene Kondensstreifen von Flugzeugen, die unterwegs waren. Weihnachten ist die Zeit, in der man verreist. Auch eine Tradition. Vielleicht um Weihnachten zu entfliehen. Ich weiß es nicht. Gewisse Christen sind sogar gegen Weihnachten. Sie sagen, Weihnachten ist ein heidnisches Fest, das dürfen wir nicht feiern. Woher kommt das? Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass es damit zu tun hat, was wir in zwei Tagen ganz unbewusst eigentlich nicht feiern, aber begehen. Es findet die sogenannte Wintersonnenwende statt am 21. Dezember. Was heißt das? Das heißt, dass dieser Tag der kürzeste Tag des Jahres ist, die längste Nacht. Es wird spät hell am Morgen, es wird früh dunkel am Nachmittag. Und von dem Tag an werden die Tage wieder länger. Wird die Sonne, theoretisch, wenn es nicht Nebel hat oder bewölkt ist, wird die Sonne jeden Tag ein bisschen höher steigen, ein bisschen höher und deshalb länger sichtbar sein. Die Wintersonnenwende. Und in der Antike hatten die Ägypter und andere Hochkulturen den 21. Dezember zum Anlass genommen, die Geburtstage ihrer Sonnen Gottheiten zu feiern, ihre Götter. Und zum Beispiel die Römer um 500 vor Christus haben sie dann den 25. Dezember als Geburtstag ihres Sonnengottes bestimmt. 25. Dezember. Er hieß Sol. Sole auf Italienisch, Soleil, Französisch, Sol. Und die Germanen, die haben ihren Sonnengott, genannt Jul, eben auch am 25. gefeiert. Die in skandinavischen Ländern bedeutet der Name Jul immer noch Weihnachten. Interessant. Im frühen Christentum galt das Sonnenwendefest als heidnischer Brauch. Und eigentlich ist es das ja auch. Und so verboten die Kirchenväter 400 Jahre nach Christus das damalige Feiern der Festlichkeit, der Sonnenwinterwende. Aber ohne Erfolg. Das war bereits so verankert in der Gesellschaft. Und weil es das Ziel der Kirche war, Heiden, also Nicht-Christen, mit dem Evangelium zu erreichen, hat die Kirche kurzerhand entschieden, das Fest Jesus zu widmen. Interessante Passage, ein solchen Schritt. Und seither feiern die Christen Weihnachten am 25. Dezember. Wir feiern nicht eine Wintersonnenwende. Wir feiern keinen Sonnengott. Wir feiern die Geburt Jesu Christi. Wir feiern ein ganz klar auf Jesus Christus ausgerichtetes Fest. Übrigens, ich mache eine Klammer. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und alles, was darinnen ist. Und dann schuf er die Lichter am Himmel. Er schuf das große Licht, er schuf das kleine Licht. Wer hat die Sonne erschaffen? Wer hat das Licht erschaffen? Wer steht über allem? Nicht ein Gott, nicht ein Sonnenschöpfer oder so, sondern der allmächtige Schöpfer der Himmel und der Erde. Eigentlich machen wir gar nichts falsch, wenn wir an ihn denken als den Schöpfer. Auch der Gestirne, der Sternen und alles, was wir bewundern oft. Klammer wieder zu. Wir von der Bibel her kennen natürlich das genaue Geburtsdatum Jesu nicht. Wir können es auch nicht ableiten. Wir wissen es nicht. Man weiß aus dem Lukas-Evangelium nur, dass in einer Zeit, Epoche, die Geburt Jesu stattfand, die Lukas so beschreibt. Es war die Zeit, als Kaiser Augustus in Rom regierte und er eine Volkszählung beschloss, um zu registrieren, wie viele Menschen als Steuerzahler in seinem Reich lebten. Und Lukas fügt noch hinzu, es war die Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Lukas 2, Vers 1 und 2. Ich habe mir überlegt, ob es wohl schriftliche Protokolle von dieser Volkszählung gibt. Sollte es die geben und sollten wir diese einmal finden, dann wissen wir genau, wann Josef und Maria sich in Bethlehem registrieren ließen und an welchem Tag Jesus vermutlich geboren war. Aber das wissen wir nicht. Ist das wichtig? Nein. Ist das ausschlaggebend? Nein. Sondern wir feiern als Christen ein Fest zu Ehren von Jesus Christus. Und letztlich ist es das, was zählt. Es ist das, was wichtig ist. Ein Fest zu Ehren von Jesus Christus. Ob wir das in der Familie feiern, in der Gemeinde, wie wir das auch immer tun, persönlich in der Stille, irgendwo in der Natur, indem wir uns zurückziehen, spielt keine Rolle. Aber es tut uns gut, uns daran zu erinnern, Jesus ist gekommen. Jesus ist da. Und wenn wir es feiern, dann befinden wir uns eigentlich in einer guten Tradition. Denn genau das ist passiert damals. Die Engel feierten die Geburt Jesu. Die Weisen aus dem Orient kamen und zelebrierten ihr Treffen mit Jesus. Sie feierten die Geburt Jesu, brachten ihm ihre Geschenke. Gott selber, lesen wir in Lukas 2, machte, dass die himmlischen Heer und Engelscharen dort im Einsatz waren. Und er beauftragte sie damit, die frohe Botschaft zu verkündigen, denn mit der Geburt Jesu, mit der Geburt des Friedefürsten und mit seinem Leben und Sterben würde die Grundlage für den wahren Frieden gelegt werden. Frieden mit Gott, Frieden zwischen den Menschen. Und es ist interessant, alle sollen es erfahren. Die Engel haben es den überraschten, einfachen und vermutlich nicht religiösen Hirten auf dem Feld verkündigt. Die Weisen, die sind zum König Herodes gegangen, also zu den damals herrschenden Autoritäten. Alle sollten es erfahren. Wir lesen, dass ganz Jerusalem davon erfuhr, dass diese Gruppe von interessanten Menschen aus dem Orient gekommen ist. Alle sollen es erfahren. Alle sollen hören, fürchtet euch nicht. Denn ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Nein, ich erlaube mir zu sagen, als Christen feiern wir kein heidnisches Fest. Wir haben so viel Grund zu feiern. Und ich kenne Christen, die feiern Weihnachten nicht mit der Begründung, wir haben das ganze Jahr Weihnachten. Das ist wahr. Aber es muss einen Anlass geben. Und dieser Anlass, den gedenken wir heute. Wir gedenken der Geburt Jesu, der Ankunft des Erlösers der Menschheit. Nicht dem Elias von heute, nein, heute Morgen, das Kind hieß Eileen. Und das Kind, das andere Kind Elias, natürlich feiern wir die Geburtstage unserer Kinder und sind voller Freude über diese Geschenke. Aber wir feiern heute den Geburtstag. Wir feiern heute den Geburtstag von Herrn Jesus Christus. Und das ist das einschneidendste Ereignis in der Geschichte der Menschheit, das je stattgefunden hat. Die Geburt Jesu Christi. Deshalb legen wir Wert auf Weihnachten und lassen uns von all den Misstönen und den unerwünschten Nebenerscheinungen nicht davon abhalten, Jesus zu ehren und uns an der Menschwerdung Gottes zu erfreuen. Ja, ich möchte sogar weitergehen. Wir tun gut daran. Wir sollten uns überlegen, uns zu fragen, wie wir die Hauptsache von Weihnachten wieder, das Wesentliche wieder ins Zentrum stellen können. Wie wir diese Tage, diese Gelegenheit nicht sogar nutzen, um Jesus zu bezeugen, um zu erklären, warum Jesus geboren ist. Das Wesentliche den Menschen vor Augen zu halten. Menschen um uns herum sind vielleicht ein bisschen religiös angehaucht, aber das reicht nicht. Wenn es uns gelingt, in diesen Tagen jemandem zu erklären, was Weihnachten bedeutet, dann ist das eine positive Nebenwirkung. Dann werden wir Menschen zum Segen, dann werden wir Menschen zum Nachdenken ermutigen, dann werden wir etwas säen, das Gott gebrauchen kann. Aber eben trotz all den Nebenwirkungen und Misstönen, wir feiern Weihnachten. Es wird trotzdem auch für uns als Gemeinde Weihnachten. Wir haben schon gehört, Joshua hat es gelesen, wir haben verstanden, er kam in sein Eigentum, er kam zu den Seinen, Johannes 1, Vers 11. Aber die Seinen, sein Eigentum, sie nahmen ihn nicht auf. Aber alle die, die an Jesus Christus glauben, die ihn aufgenommen haben, denen hat Gott das Anrecht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Das ist unvorstellbar, was das Programm, was der Plan Gottes für uns als seine Geschöpfe beinhaltet. Und wie dieser Plan umgesetzt wurde über Weihnachten, über die Geburt Jesu. Und wer das, Vers 12 dann, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Menschen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut oder aus Fleisch geboren sind, die nicht nur eine menschliche, eine anagraphische Identität haben, sondern Kinder Gottes sind. Und jetzt zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi gehören. Und das ist eine weltweite, internationale, interkulturelle Gemeinde. Und da dürfen wir dazugehören. Und als Gemeinde wollen wir uns freuen, denn Jesus ist unser Herr und unser König geworden. Wir leben nicht mehr für uns und wir leben für ihn und sein Reich. Und wir erinnern uns an Weihnachten an etwas bereits Erfülltes und wir schauen an Weihnachten vorwärts auf etwas, das noch geschehen wird, das noch aussteht. Und wir wissen, dass die erlebte Erlösung, die Vergebung, die Rettung von den Sünden nur ein Vorgeschmack ist für das, was uns noch erwartet. Es ist nur ein Vorgeschmack, nur in Anführungszeichen, nicht im Sinne, dass es etwas Kleines sein soll. Jesus hat etwas vor mit seiner Gemeinde. Jesus hat etwas vor mit seiner Braut. Jesus hat seine Gemeinde so sehr geliebt, dass er sich deshalb für sie dahingegeben hat, Epheser 5, Vers 25. Und wir sind als Kinder Gottes nicht einfach nur Gemeinde. Wir sind auch Braut Jesu Christi. Das Bild der Braut und des Bräutigams ist ein wunderbares Bild. Eine Braut bleibt nicht immer Braut. Ein Bräutigam bleibt nicht immer Bräutigam. Man wird zur Braut, man wird zu Bräutigam, wenn irgendwie ein Hochzeitsprojekt entstanden ist oder ein Versprechen. Und dann wird man zu Mann und Frau. Dann kommt das, die Hochzeit. Welche Vorfreude erfüllt zwei junge Menschen, die kurz vor ihrer Hochzeit stehen? Welche Vorfreude darf uns erfüllen, weil wir als Braut Jesu Christi das Schönste noch vor uns haben? Es wird so sein, dass wir in Offenbarung 19 dabei sein werden bei diesem sogenannten Hochzeitsmahl. Also wir leben jetzt in der Vorhochzeit. Hochzeitszeit. Verstehen wir das? Vorhochzeitszeit. Das kann man ja auf Deutsch, man kann Substantive zusammenhängen, wie man will. Eins nach dem anderen. Kann man auf Italienisch nicht. Aber auf Deutsch geht das. Und damit leben wir in dieser Vorfreude. Und mit der Hochzeit wird alles anders werden. Offenbarung 19, Vers 6 bis 9 gibt einen Einblick in das Hochzeitsmahl des Lammes. Auf dem Hintergrund eines großen Rauschens oder Geräusches, das vermutlich von ganz vielen fröhlichen und lauten Stimmen gebildet wird, also viel stärker noch als vorher dieser wunderbare Gesang, auf diesem Hintergrund erklingt einleitend ein großes Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und die Braut hat sich vorbereitet. Und Vers 9, glückselig sind diejenigen, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Welche Vorfreude darf uns als Gemeinde heute an Weihnachten erfüllen? Als Kinder Gottes, als Braut Jesu Christi. Das steht uns noch bevor. Und ich bin so froh, wir haben jetzt noch ein musikalisches Zwischenstück. Das Lied heißt Joy to the world, Freude in der Welt oder für die Welt. Wir hören das und freuen uns einfach daran, an diesem wunderbaren Plan, den Jesus Christus mit uns als seine Braut noch vor sich hat. Und lassen wir das auf uns wirken. Lassen wir uns erfassen von dieser Freude. Vielen Dank. Das hat so schön getönt. Man konnte sich so schon irgendwie mit hineinnehmen lassen. Wie wird das erst im Himmel sein? In Offenbarung 19. Ja, große Freude. Denn Jesus, der König, Joy to the World, the King, is born. Der König ist gekommen. Der König ist gekommen und hat mit seinem Leben und seinem Sterben den Feind besiegt. 1. Mose 3, 15. Dort sagt, in der ersten Verheißung, die sich auf Jesus Christus bezieht, die Bibel, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird den Teufel besiegen. Jesus Christus hat als doppelt vollkommener Mensch gesiegt, doppelt vollkommen, nicht als theologischer Begriff, sondern als Konzept, doppelt vollkommen, weshalb? Weil er A, ganz Mensch war, er war ganz Mensch, vollkommener Mensch. Er war gleich wie wir, den gleichen Versuchungen ausgesetzt, er litt Hunger und Durst, er wurde müde, musste sich abgrenzen. musste sich zurückziehen, er war verwundbar, er war den gleichen menschlichen Bedürfnissen und Mängeln ausgesetzt wie wir. Er war vollkommener Mensch. Aber er war B, auch vollkommen moralisch gesehen, geistlich gesehen. Er hat als Mensch es nicht zugelassen, dass Sünde in sein Leben eingetreten ist. Obwohl er versucht worden ist, gleich wie wir. Hebräer 4,15. Er wurde versucht, gleich wie wir. Wenn wir an die Versuchung in der Wüste, Matthäus 4, denken, 40 Tage lang den Anfechtungen ausgesetzt, als Mensch vielleicht zuerst, weil er hungerte, weil er fastete, 40 Tage, und dann diesem Schluss, dieses Finale, den Angriff, der direkte Angriff des Teufels. Er hat nicht Ja gesagt in den Versuchungen. Er hat Nein gesagt. Er ist dem Teufel hat dem Teufel widerstanden. Er ist vollkommen rein geblieben bis zum letzten Atemzug. Er hat dem Teufel nicht nachgegeben. Er hat dem Feind keinen Millimeter Raum gegeben in seinem Leben. Und damit hat er dem Feind die Macht genommen. Oder um es in einer Bildsprache zu sagen, er hat ihn K.O. geschlagen. Er hat ihm die Macht aus den Händen genommen über die Menschen. Er hat diesem Gefallenen, diesen rebellischen Engel gezeigt, wer der Stärkere ist. Halleluja, kann man da nur sagen. Lob sei Gott. Das ist unser Jesus Christus, der vor gut 2000 Jahren auf die Erde gekommen ist. Und Jesus in uns hat uns nicht nur gerecht gemacht und befreit von der Strafe für die Sünde, sondern in ihm haben wir auch Zugang zu der gleichen Kraft Gottes. Wenn wir angefochten werden, wenn wir geprüft werden, wenn wir leiden, wenn wir die Schwachheit unseres Körpers empfinden, wenn wir krank sind. Und wir haben den gleichen Zugang zum Sieg in den Anfechten. Oder, das tönt so hoch, oder einfach zu dieser Entscheidung, dass wir immer wieder Nein sagen zur Sünde und Ja zu Gott. Diese Kraft haben wir in Jesus Christus, wenn immer wir es nur wollen und wenn immer wir es nur von ihm erbitten. Das ist das Problem. Nicht ob oder ob wir nicht die Kraft, die Zugang zu dieser Kraft Gottes haben. Petrus sagt es so: Lob sei Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, der uns so viel Erbarmen geschenkt hat. Er hat Jesus Christus vom Tode erweckt und uns damit einen neuen Anfang geschenkt. Das war die Bestätigung von Seiten des Vaters, dass das Opfer, das Jesus Christus gebracht hat, genügt. Durch seine Auferweckung wurde alles versiegelt. Und jetzt sind wir voll Hoffnung, denn im Himmel hält er uns ein Erbe bereit, das niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Weil ihr ihm vertraut, steht ihr unter seinem mächtigen Schutz. Er wird euch bewahren, bis ihr am Ende der Zeit erhalten werdet, was er jetzt schon für euch bereit hält. Ja, die Pläne Jesu, das Projekt, das er mit uns hat, das ist unvorstellbar groß und noch nicht abgeschlossen. Unsere Zukunft ist im Himmel und von dort wird Jesus kommen, um seine Braut zu sich zu holen. Er hat den riesengroßen Brautpreis nicht umsonst bezahlt. Er wird ihn einlösen. Wann die Hochzeit des Lammes sein wird, ist uns nicht bekannt. Am 1. Januar wird ein Vortrag hier stattfinden. Die Zeichen stehen auf Sturm. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber wenn wir als Kinder Gottes seine Kinder sind, sind wir dabei. Und jetzt werden wir ganz praktisch. Wie füllen wir die Zeit aus, die uns noch verbleibt, bis Jesus Christus zurückkommt? Menschen, die im Dunkel um uns herum in der Orientierungslosigkeit leben, sehnen sich nach Licht. Und das Licht, das wahre Licht, ist Jesus Christus. Und als Gemeinde Jesu leben wir in dieser immer dunkler werdenden Zeit, aber wir sind nicht von der Welt, auch wenn wir in der Welt sind. Das heißt, wir beziehen unsere Kraft zum Leben, unsere Weisungen nicht von dem, was die Welt uns bietet, was um uns herum gang und gäbe ist, normal ist, sondern wir orientieren uns im Alltag an Jesus Christus und nicht an dem, was die Menschen ohne Jesus Christus tun und sagen, lehren und als für richtig halten. Und ich weiß auch nicht, welche feste Orientierungspunkte den Menschen heute noch verblieben sind, die ohne Jesus Christus leben. Man tut so, als ob man wisse. Aber nur das Stichwort alternative Wahrheiten, Fake News, und da spürt man, da geht etwas ab. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie denken sollen, was sie tun sollen. Sie entsprechen immer mehr diesem Bild, das Jesus gebraucht hat. Wir alle gingen in der Irre wie Schafe, ohne Hirte. Das ist das Bild, das ist die Welt um uns herum. Aber wir Christen, wir beten täglich, dein Name werde geheiligt. Dein Wille, dein Reich komme, dein Wille geschehen in mir und durch mich. Vielleicht brauchen wir nicht diese gleichen Worte, aber das ist unser Anliegen, das ist unser Ziel. Wir wollen Gott gefallen. Wir suchen jeden Tag zu erkennen, was Gott will und was Jesus an unserer Stelle tun würde. Und wir haben sein Wort als unfehlbare Richtschnur. Wir haben sein Wort. Wir haben die Anleitung zum Leben. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wir haben durch den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, auch die Kraft, das Wort Gottes anzuwenden in unserem Leben, in unserem, ich sag's mal so, Vorwärtskommen als Christen, die weit unter Null, also nicht im Bilde Jesu sind, wenn sie zum Glauben kommen und dann lernen, was es heißt, verändert zu werden, geheiligt zu werden, dran zu bleiben und die erkannten Wahrheiten anzuwenden. Da hilft uns der Heilige Geist. Und Gott ist treu. Gott tut sein Werk in uns und er führt es zur Vollendung. Und dazu zum Wort Gottes und den Heiligen Geist, zu dem König Jesus, der in uns wohnt, haben wir auch die Gemeinde. Die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der Geschwister, ja, die uns trägt, die uns umgibt, die uns stärkt, die für uns betet. Und die vielleicht auch mal aufpasst und sagt, hallo, was machst du? Wo gehst du hin? Die uns vielleicht auch liebevoll korrigiert oder vielleicht mal ganz liebevoll sagt, du, Moment mal, überleg dir das nochmal, bete nochmal darüber. Und in der Gemeinde, alle zusammen bauen wir das Reich Gottes. Jesus ist gekommen, ja, für die Welt, aber im Besonderen gebraucht er die Gemeinde, um in dieser Welt sein Werk zu tun. Wir sollen als Gemeinde Zeugen Jesu Christi sein. Wir sollen Jesus Christus repräsentieren. Und Weihnachten erinnert uns auch daran, dass wir noch einen Auftrag haben. Wir haben noch einen Auftrag. Keine Angst, in dem Maße, wie wir fest im Glauben verwurzelt sind und unsere Identität in Jesus Christus ist, dürfen wir getrost und ohne Berührungsängste in dieser Welt leben. Keine Angst. Es ist Christus, der uns hält und beschützt und und bewahrt. Aber eben nicht zum Selbstzweck. Wir als Kinder Gottes in der Gemeinde sind schon auf der sicheren Seite. Aber die anderen? Weihnachten erinnert uns daran, dass wir noch einen Auftrag haben. Wir haben noch einen Auftrag. Wir sollen Hoffnung verbreiten. Es ist interessant, wenn wir Matthäus 24 lesen, da fragen die Jünger Jesus, welche Zeichen seiner Rückkehr zur Erde und dem Ende der Welt vorausgehen. Und Jesus macht eine ganze Liste, er spricht von geistlicher Verführung durch falsche Erlöser, durch falsche Propheten. Er spricht von Kriegen, von Verfolgung, von Hungersnöten, von Erdbeben. Gerade gestern hat es in Norditalien wieder ein Erdbeben gegeben. Er spricht von Glaubensverlust, er spricht von zunehmendem Gesetzesverlust. Die Linie, was richtig und falsch ist, wird zunehmend verwischt oder gar ausgelöscht. Er spricht von Verrat, Hass, Lieblosigkeit und er spricht davon, dass das Evangelium weltweit verkündigt werden wird. Matthäus 24, Vers 14. Er hört also nicht mit dieser Liste auf, sondern er will den Jüngern den Fokus auf diesen Aspekt legen. Ja, dieser Aspekt oder Fragen rund um den Glauben finden in den Medien keinen Platz. Schon zum Frühstück wird uns ausführlich geschildert, welche Hiobsbotschaften gerade die Runde machen. Welche Schreckensbilder uns gerade beeindrucken sollen. Angstmachende Nachrichten bewirken mehr als gute Nachrichten, als Good News, als die frohe Botschaft des Evangeliums. Corona-Szenarien werden beschrieben und was alles noch eintreten könnte. Und so regiert eine Art von diffuser Angst, Hoffnungslosigkeit. Es kann ja nur noch schlimmer werden. Und die Erwartung des wiederkommenden Herrn und damit die Hoffnung der Christen ist leider kein Medienthema. Das verkauft sich nicht gut. Aber so möchte ich jetzt fragen, sind wir Christen denn überhaupt hoffnungsvoll? Spürt man uns das an? Die Jünger wandten sich an Jesus, weil sie wissen wollten, wann Jesus Christus wieder kommen würde. Wann er wieder alles neu machen würde. Aber Jesus sagt dann, wenn ihr die ersten Anzeichen von alledem bemerkt, dann steht auf, fasst neuen Mut. Bald werdet ihr gerettet, Lukas 21, 28. Und er sagt ein paar Verse vorher, haltet durch, dann werdet ihr das wahre Leben gewinnen. Jünger Jesu glauben nicht an das Chaos als Sinn der Geschichte. Sie geben die Zukunft nicht in die Hand des Feindes, weil Jesus regiert. Er ist der König, auch heute. Nicht Corona oder Maßnahmen sollen uns bestimmen. Natürlich sollen wir verantwortungsvoll mit allem umgehen, mit allem richtig, möglichst richtig umgehen. Genauso wie mit der Klimaproblematik, mit der ganzen Diskussion um die Genderfrage, ja. Mit allen sozialen Brennpunkten sollen wir uns vielleicht auseinandersetzen, aber das darf uns nicht bestimmen. Es ist gut, wenn wir uns eigene Meinungen bilden, gegründet auf Fakten. Aber das ist nicht unser Hauptthema. Unser Hauptthema sollte sein, uns gegenseitig Mut zu machen und sagen uns gegenseitig, Jesus kommt, lasst uns in seinem Lichte handeln und wandeln. Das sollte unser Thema sein, diese Ermutigung. Wir sind in der Welt, aber nicht von ihr bestimmt. Wir sind in der Welt, um Jesus Christus zu bezeugen, um ihn zu vertreten. Wir sind in der Welt, um mit unserer gewissen oder sicheren Hoffnung gegen den Strom zu schwimmen und für Jesus zu leben. Als Hoffnungsträger unterwegs. Und ich möchte das auch sagen. Eine Tendenz, gegen die wir uns wehren sollen als Gemeinde, ist eine Art Zweifel oder gar Unglaube, dass Gott diese Welt noch liebt. Ja, er liebt sie noch. Mit allem, was nicht gut ist. Er liebt die Menschen in dieser Welt trotzdem. Und Gott kann Menschen noch retten, heil machen. Und Gott will es. Er will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und seine Kinder werden. Es ist leicht, auch als Christen, aber eben auch fatal, über all das Böse und Unchristliche in unserer Gesellschaft zu schimpfen. Es ist leicht. Es wird ja auch immer schwerer, gegen das anzukämpfen. Aber das kann dazu führen, dass wir uns abschotten, dass wir die Türen schließen. Und die Türen einer Gemeinde sollen weit offen sein, damit Menschen hineinkommen können und etwas spüren von der Gegenwart Gottes und von Gott berührt werden können, denn er rettet auch heute noch Menschen. Bleiben wir dran. Steht auf, sagt Jesus. Steht auf. Ist unbequem. Ist nicht komfortabel, aufzustehen. Wir sind Bürger des Himmels, sagte Paulus den Philippern. Von dort her erwarten wir unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unsere schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, dass er genauso herrlich wird wie der Körper, den er selbst bei seiner Auferstehung hatte. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Und auch hier wieder, Halleluja, es ist so. Im Nazikerker weggesperrt schrieb Dietrich Bonhoeffer: Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht. Er hatte keine Perspektive mehr. Mag sein. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Und Bonhoeffer wurde ja dann umgebracht, kam nicht mehr aus dem Konzentrationslager hinaus, kurz vor der Befreiung des Lagers. Und er hat gesagt, bis zum Ende will ich. Und wir kennen das Lied von ihm, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. In so einer schwierigen Situation. Weihnachten heißt für uns als Gemeinde, Jesus kommt wieder. Und ich freue mich darauf. Und wir dürfen uns darauf freuen. Zum Schluss drei Fragen als Herausforderung, die wir mitnehmen wollen. Wie bereitest du dich auf Jesu Wiederkommen vor? Erste und wichtigste Frage ist, bist du ein Kind Gottes? Ja. Amen. Dann bist du dabei. Keine Angst, dann bist du dabei. Dann bist du bereit. Schön. Wenn du Zweifel hast, dann rede mit jemandem darüber. Suche ein Gespräch. Aber dann bist du dabei. Erwartest du Jesus? Dann passe bitte deine Lebensprioritäten dieser Erwartung an. Dann lebe nicht so, wie wenn du nur für die immer tiefer gehende Sicherheit auf dieser Erde leben und arbeiten würdest. Überprüfe deine Entscheidung, deine Prioritäten. Denke daran, was zählt, ist dieser Tag, wenn die Braut am Hochzeitsmahl des Lammes dabei sein wird. Und dort sind wir am Ziel. Verbreitest du Hoffnung? bezeuge deine Hoffnung. Jesus Christus ist unsere Hoffnung, dessen Geburt wir in diesen Tagen feiern. Ihn wollen wir ehren, auch indem wir ihn bezeugen. Eine Hausaufgabe. Meine Frau lacht, weil sie hat das von mir mitgekriegt. Eine Hausaufgabe. Bete dafür, dass es dir zwischen heute und 24. Dezember oder 25. Dezember gelingt, einem Menschen zu erklären, was Weihnachten für dich bedeutet. Die Menschen sind gestresst, oh, Weihnachten brauche ich das nicht und ich muss noch und ich weiß noch nicht und so weiter. Bezeugen wir unsere Hoffnung, was für uns Weihnachten bedeutet. Und ich würde dich sogar ermutigen, wenn du dann diese Hausaufgabe gemacht hast, dann spürst du, wie viel Freude und Befriedigung du selber bekommst. Und dann verwandle diese Hausaufgabe in eine Lebensaufgabe. Amen.